Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Wochenspots. An den Mikrofonen sind diesmal Katrin Berkenkopf, das bin wieder ich, Redakteurin des Versicherungsmonitors. Und am anderen Mikro ist meine Kollegin Nina Nötling. Hallo Nina.
Hallo Katrin.
Ja, dieses andere Mikro steht heute nicht neben mir im Studio, sondern du bist dazugeschaltet aus deinem Homeoffice in Kiel. Was ja ganz cool ist, dass das so einfach funktioniert. Mehr oder weniger einfach. Wobei wir ja dann auch schon quasi beim Thema sind, über einen Umweg. Ja, wir beide haben uns zusammen mit dem Thema Fachkräfte und Fachkräftemangel beschäftigt in den letzten Wochen. Wer dazu was nachlesen möchte, findet das auch auf unserer Seite unter dem Menüpunkt Analysen. Und haben halt geschaut, wie die Versicherer mit diesem großen Thema umgehen, wie sie darauf reagieren. Es ist ja immer noch so, dass viele, gerade junge Leute, die von außen auf die Branche schauen, da noch so dieses Image des Verstaubten im Kopf haben. Wenn sie einmal drin sind, ist es ja besser. Das hast du auch herausgefunden dabei. Um dem Ganzen so einen moderneren Anstrich zu geben, ist eben auch das Homeoffice ein wichtiger Punkt. Da kam die Pandemie und dann war es erstmal gar nicht anders möglich, als zu Hause zu arbeiten. Da waren wir ja stellenweise überrascht, wie gut das bei allen Unternehmen und auch unserem eigenen dann so funktionierte quasi über Nacht. Ja. Zu 100%. Und ja, dann irgendwann war es vorbei und viele Unternehmen haben dann auf einmal gesagt, so jetzt aber bitte wieder alle zurück. Zuletzt war da ja die Deutsche Bank, die im Finanzbereich dafür Aufsehen gesorgt hat, weil sie relativ strikte Anweisungen da kommuniziert hat, was aber auch sofort auf Widerstand gestoßen ist, weil die meisten Mitarbeitenden das eben nicht mehr zu 100% wollen. Weder die Jungen noch die Älteren.
Ja, ich meine, das haben wir bei uns ja auch erlebt, diese Diskussion um wie Homeoffice denn funktioniert. Also gab es hin und her, die einen wollten gerne so zum Beispiel irgendwie nur ein paar Tage die Woche, dann gab es die Idee, ob man nicht auch sagen könnte, man kann die sozusagen ansparen, also eine Woche im Büro sein und eine Woche dann dafür ganz zu Hause. Und ja, das musste sich alles so ein bisschen hinruckeln und so. Aber Homeoffice wird halt nicht wieder verschwinden. Also so wie die Deutsche Bank da oder auch andere Unternehmen, also Versicherer waren da am Ende der Pandemie auch, die dann gesagt haben, so, also jetzt müssen aber alle wieder herkommen oder maximal einen Tag zu Hause oder so. Wir haben ja jetzt im Zusammenhang mit diesem Fachkräftemangel und Arbeitermangel mit den Versicherern gesprochen und die haben gesagt, jetzt ist das Homeoffice schon lange nicht mehr so ein Reibungspunkt. Also von beiden Seiten nicht.
Was, so hat es zumindest Uwe Schöpe, der Personalvorstand von der Zürich Deutschland, uns gesagt, eben zum großen Teil auch an den Führungskräften liegt, ne? Die am Anfang eben skeptisch waren, so nach dem Motto, ja, okay, wir müssen die Leute jetzt leider zu Hause lassen, aber eigentlich machen die da ja nichts, ne? Und wir können vor allen Dingen nicht überwachen, was die da machen. Und diese Skepsis haben halt viele mittlerweile überwunden und gesehen, da wird doch gut und konzentriert gearbeitet und vor allem die eingesparte Fahrzeit wird dann oft eben auch noch in zusätzliche Arbeitszeit investiert. Das sagt Schöpe. Und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Und die Zürich hat auch gesagt, dass das tatsächlich ein messbarer Effekt ist.
Ja, auf jeden Fall. Also für Interviews und so finde ich zu Hause auch deutlich entspannter. Aber das war jetzt ja die Arbeitgeberseite, also auch von Bewerberinnenseite, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, wie man halt Fachkräfte gewinnt, ist das Homeoffice tatsächlich nicht mehr so ein großes Thema. Also man sollte das schon haben, wenn das irgendwie möglich ist, aber es steht halt nicht mehr ganz oben auf der Liste von den Bewerberinnen, sagt Patrick Feldenmeier, der ist Personalchef bei der Provinzial. Und er sagt zum Beispiel, das zeigt sich auch darin, dass Mitarbeitende trotz der Möglichkeit des Homeoffice wieder häufiger ins Büro kommen. Das hat auch die Zürich erlebt. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Die gibt es allerdings auch auf Seiten der Führungskräfte.
Ich glaube, hatten die nicht auch erwähnt, irgendwie so eine gute Kantine kann dann auch helfen, den Anreiz zu erhöhen, wieder zurückzukommen.
Ja, kann ich auch voll verstehen. Also das ist echt ein Nachteil von Homeoffice, dass man jeden Tag selber kochen muss. Genau, die Provinzial hat auf jeden Fall aber auch gesagt, zum Beispiel, dass Gehalt gar nicht mehr so der wichtigste Punkt ist bei Bewerbungsgesprächen oder bei der Entscheidung für ein bestimmtes Unternehmen, ist mehr so ein Hygienefaktor geworden. Was bei den Leuten halt wirklich drauf ankommt, ist, dass sie Beruf und Leben gut vereinbaren können.
Okay, also Gehalt nicht das Wichtigste, Homeoffice nicht das Wichtigste, aber Beruf und Leben oder auch Neudeutsch Work-Life-Balance ist doch eigentlich auch irgendwie beides oder mindestens Homeoffice, oder?
Ja, gehört sicherlich irgendwie auch dazu, aber die Provinzial zum Beispiel hatte auch ein ganz schönes Beispiel, fand ich. Die haben Eltern- und Kindräume heißen die. Also wenn das Kind zum Beispiel nicht in die Schule kann oder nicht in den Kindergarten, dann können die Eltern halt so einen Raum buchen, können dann trotzdem arbeiten, das Kind kann mit. Da gibt es verschiedene Spielecken für unterschiedliche Altersgruppen und so müssen die Eltern halt keine Arbeit verpassen, aber das Kind ist betreut. Ich meine, gerade bei den ganzen Streiks, so mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder so, war das jetzt, glaube ich, sicher sehr praktisch. Patrick Fedelmeier sagt auch, dass das dann auch fürs Büroklima eigentlich ganz nett ist, wenn dann da so ein paar Kinder rumlaufen und spielen.
Bin ich jetzt aus Elternsicht ein bisschen skeptisch. Ich kenne diese Idee auch. Ich glaube, ich würde dann im Zweifel lieber im Homeoffice mit Kind arbeiten, ein bisschen in Anführungsstrichen, weil je jünger das Kind, desto schwieriger ist das halt möglich. Aber gut, es ist auf jeden Fall ein Ansatz und klingt alles nicht so schlecht. Also heißt das dann, die Versicherer haben es verstanden und sind erfolgreich dabei und haben keinen Arbeitskräftemangel. Du hast da ja tatsächlich nochmal nachgefragt, ne?
Ja, also sie spüren das schon, den Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel, genau wie andere Branchen auch und vielleicht tatsächlich auch ein bisschen mehr, weil dieses verstaubte Image halt eben doch noch nicht weg ist. Aber wir haben ja unter Versicherern und Maklern eine Umfrage gemacht und haben sie halt gefragt, wie viele Ausbildungsplätze sie letztes Jahr nicht besetzen konnten, wie viele freie Stellen sie aktuell haben und wie lange es eigentlich dauert, neue Leute zu finden. Die Umfrage war jetzt nicht repräsentativ, aber die Antworten geben schon einen ganz guten Eindruck der Branche. Und zwar bei vielen konnten mehrere hundert Stellen nicht besetzt werden. Und das gilt nicht nur für große Konzerne, also die dann auch einfach hunderte von Stellen frei haben, sondern das gilt halt auch für regionale Mittelständler. Die höchste Anzahl ist da über 600 freie Stellen. Also das dürfte schon echt schwierig werden, das zu besetzen.
Ja, und deshalb setzen die Unternehmen halt bei der Gewinnung von Fachkräften ja auch immer früher an. Ne? Die Zürich zum Beispiel bei den Schulen, da bieten sie jetzt Schülerpraktika an. Also sie betonen ausdrücklich, da geht es nicht darum, irgendwie jetzt den Namen Zürich so bekannt zu machen, dass die Schülerinnen und Schüler dann später ihre Versicherung nur bei dem Unternehmen abschließen, sondern da geht es wirklich um die künftigen Fachkräfte und dass so junge Menschen einfach einen Eindruck davon bekommen, was ein Versicherer überhaupt so macht. Ne? Ich glaube, das wäre früher auch tatsächlich nicht möglich gewesen. Klar, Praktika, aber da denkt man dann irgendwie so an Altersgruppe Studierende, nicht irgendwie an 14- oder 16-Jährige. Wobei ich mich nämlich erinnert habe, dass ich in der 9. Klasse auch so ein furchtbares Praktikum machen musste. Hatte schon die Idee, ich werde Journalistin. Und wo bin ich dann gelandet? In der Geschäftsstelle der Zeitung, weil natürlich in die heiligen Hallen der Redaktion Kassel-Brauxel-Lokal irgendwie dann kein 14-Jähriger reingekommen wäre. Und dann muss man sich heute eben was anderes überlegen und setzt dann halt doch schon bei denen an.
Also finde ich grundsätzlich auch nicht schlecht, aber so einen Einblick gewähren, wie eine Versicherung funktioniert oder was Versicherungen überall sind, finde ich, könnte man ja auch größer, übergreifender machen. Also so grundsätzlich irgendwie Workshops in der Schule anbieten. Was ist eigentlich eine Versicherung? Was bringt die mir jetzt so im Leben als Versicherungsnehmer oder so? Dann wächst ja auch das Verständnis. Also zum Beispiel das Finanzamt bietet sowas schon an für Steuererklärungen halt. Also da können die Schüler dann tatsächlich auch mal eine Steuererklärung ausfüllen und sehen, aha, so funktioniert überhaupt die Steuer, das zahle ich, dafür kriege ich das oder das kriege ich zurück.
Da kriegen sie ja schon mit 14 Angst davor.
Ja, also ich habe mit ein paar Schülern mal gesprochen
oder vielleicht auch nicht.
Die fanden das eigentlich ganz interessant. Also ich glaube, das wird immer wichtiger, weil die Schüler, glaube ich, auch echt merken, so in der Schule, ja, man lernt schon gute Sachen, ich will jetzt auch nicht alles schlecht machen, aber manchmal fehlen halt so Life-Skills, wie man heute so sagt. Es könnten Versicherer natürlich auch machen, vielleicht über den GDV oder so da mal was anbieten.
Und tatsächlich ist dieser Fachkräftemangel, haben wir dann beobachtet, ja auch eine Chance für Gruppen, die bisher am Arbeitsmarkt wirklich vernachlässigt wurden. Da hat uns der Uwe Schöpe von der Zürich auch ein schönes Beispiel genannt, fanden wir zumindest. Die arbeiten jetzt nämlich mit einem anderen Unternehmen zusammen, das Menschen mit Autismus angestellt hat. Und die können über diesem Wege quasi sich die Talente dieser Menschen zunutze machen, ohne dass die so in dieses starre Gefüge eines festen Arbeitsplatzes bei der Zürich eingebunden sind. Und er klang da ganz begeistert, also gerade so IT und Aktuariat sind die wohl oft eingesetzt. Wenn das so läuft, wie er das sagt, dann wäre das natürlich wirklich ein Win-Win für beide Seiten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand die Idee auf jeden Fall auch sehr interessant. Bei der Umfrage, die wir gemacht haben, fand ich auch noch ganz interessant. Also wir haben ja eigentlich nur gefragt, wie viele Ausbildungsplätze dann frei geblieben sind und wie viele allgemeine Stellen. Aber ganz viele Unternehmen haben gar nicht nur einfach irgendwie Zahlen oder Prozente angegeben, sondern haben auch noch geschrieben, dass sie in diesem Jahr, also wir haben ja für die Ausbildungsplätze 2023 gefragt, Unternehmen haben ganz viele gesagt, dass sie jetzt 2024 mehr Ausbildungs- und Studienplätze anbieten wollen. Das hat mich da erstmal überrascht, weil ich dachte, ist doch eigentlich gerade schwierig, so Leute zu finden.
Ja.
Aber das liegt wohl auch daran, dass die Gesellschaften, also die Versicherer und Makler, mehr auf Aus- und Umbildung im eigenen Unternehmen setzen wollen, eben weil es nicht mehr so viel Fachkräfte auf dem Markt gibt, die man sozusagen irgendwie jemandem anders klauen kann, wollen sie halt selber ausbilden. Und Verti zum Beispiel macht jetzt neben so klassischen Berufen, die man sich so vorstellt, wie Versicherungskauffrau oder so, auch Ausbildung zum Fachinformatiker, Systemintegration oder Anwendungsentwicklung. Und außerdem baut der Versicherer gerade intern den Kundenservice im Bereich Schaden komplett neu auf. Genau, da machen die viel selber.
Was vorher offenbar ausgelagert war, ne?
Ja, genau. Und konzentrieren sich da jetzt selber drauf, ihre Leute halt da auszubilden, was sie brauchen. Und der andere Punkt, warum wahrscheinlich auch viele mehr Ausbildungs- und Studienplätze anbieten wollen, ist, dass zum Beispiel die ERGO sagt, es ist einfacher, Auszubildende zu finden als Fachkräfte. Das zeigt sich zum Beispiel auch bei der Generali. Die konnte zwar alle Plätze in der Ausbildung und fürs duale Studium besetzen, musste das Verhältnis ändern. Also sie haben sehr viel mehr Auszubildende als duale Studierende dieses Mal bekommen, als sie geplant haben.
Ja, und dazu passt auch noch der Makler Ecclesia. Also ich muss nur kurz sagen, die Lorbeeren für diese Umfrage gehören alleine dir, aber ich darf ein Ergebnis jetzt hier mit vortragen. Also Ecclesia setzt auch vermehrt auf Eigengewächse und die haben dir mitgeteilt, dass sie jetzt in diesem Jahr zum August, zum neuen Ausbildungsjahr, auch die Anzahl ihrer Ausbildungsplätze erhöhen werden. Auch die im dualen Studium, ne, ist dann halt die Frage, ob sie das besetzt kriegen, und haben auch so eine Art interne Ausbildungsschmiede gestartet, wo sich eben um diese jungen Menschen gekümmert wird und wo die einfach auch mal Sachen ausprobieren können. Also das scheint halt ein ganz großes Thema zu sein.
Ja, und diese Schulung oder Ausbildung der eigenen Mitarbeiter ist sicherlich auch keine schlechte Idee, denn was wir ja am Anfang gesagt haben, also die Versicherer konkurrieren da eben auch mit anderen Branchen, die bei Spezialisten wahrscheinlich sehr viel attraktiver erscheinen. So gerade bei IT-Lern, für die ist das nicht so attraktiv, so alte Systeme der Versicherer dann zu bearbeiten oder so. Kann ich mir gut vorstellen, dass es interessanter ist, irgendwie ein System für ein Startup aufzusetzen oder beim Gaming-Anbieter zu arbeiten.
Was denn für Leute, die auch Intensivmedizin lieben würden, ne? Mhm. So möglichst lange am Leben erhalten. Aber dieses mit der Bildung geht es ja noch weiter. Das hat Uwe Schüppe von der Zürich ja auch nochmal gesagt. Eben Weiterbildungsangebote wären auch bei ihm ein ganz wichtiges Thema. Und nicht nur, dass es die einfach gibt, sondern die Menschen müssen auch wissen, wie komme ich da dran, wie kann ich da schnell mir die passende Weiterbildung suchen. Und alle diese Sachen zusammen, also von dem Anwerben und den entsprechenden, sagen wir mal, Incentives bis hin zum Fitnessstudio. Worum geht es da eigentlich? Darum, dass diese mühsam angeworbenen Menschen dann auch im Unternehmen bleiben, ne? Denn das ist ja dann der weitere Schritt und die weitere Herausforderung, gerade angesichts der Demografie, eben die Mitarbeiter möglichst langfristig an das Unternehmen zu binden.
Da sind wir wieder bei so einem Thema, die Unternehmenskultur. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber ich glaube schon, dass das wirklich wichtig ist und dass es darauf ankommt, denn um nochmal auf die Pandemie vom Anfang des Podcasts zurückzukommen, die uns erstmal Homeoffice beschert hat. Aber ich glaube, da hat man auch ganz deutlich, also sowohl die Mitarbeitenden als auch dann die Chefs, gemerkt, wie unverbindlich es sein kann, wenn man das Unternehmen nicht wirklich kennt, sondern halt zu Hause sitzt, seine Kollegen nicht kennt, nicht erlebt, wie die Stimmung im Büro ist. Und in der Pandemie sind ja viele junge Leute in den Beruf eingestiegen und haben die Unternehmenskultur nie erlebt. Also die merken jetzt erst so die Jahre danach, wenn sie jetzt mal wirklich im Büro sind, wie das so sein kann. Aber wenn man so unverbindlich ist, dann ist natürlich alles, was irgendwie zählt, das Geld und wie viele freie Tage man bekommt oder so. Denn dann hängt ja nichts an dem Unternehmen.
Genau, also dann sind es eben doch wieder diese Faktoren, die ja eigentlich nicht das Wichtigste sind bei der Auswahl eines Arbeitsplatzes.
Ne? Genau, und deshalb müssen halt die Unternehmen, also nicht nur Versicherer, aber die natürlich auch sehr, sich drum bemühen, da eine Bindung ans eigene Unternehmen zu finden. Und ich glaube, Versicherer müssen da echt ganz viel tun, wegen dem verstaubten Image, aber auch, weil sie es halt auch können. Also sie sind große Unternehmen. Eigentlich bieten sie sehr viele Möglichkeiten für Leute, die dort angestellt sind. Es gibt ganz viele verschiedene Berufe. Wenn ich irgendwie in meinem Leben nochmal was anderes machen will und nicht 40 Jahre lang die eine Sache, dann kann ich ja auch innerhalb eines Versicherers wechseln, wäre ja zumindest möglich. Also von daher haben die da, glaube ich, große Chancen, wenn sie das mit der Kultur hinkriegen. Und interessant fand ich jetzt auch, die Fachzeitschrift The Lancet hat gerade eine Studie zum Bevölkerungswachstum veröffentlicht. Und was die Essenz daraus war, dass ja Leute immer weniger Kinder kriegen und deshalb, um das Wirtschaftswachstum zu halten, in ein paar Jahren auch dieser Kampf um Migranten sich enorm verstärken wird. Also abgesehen von den Fachkräften werden wir dann als Deutschland auch noch konkurrieren um Migranten, damit wir überhaupt unsere Wirtschaft so aufrechterhalten können, wie sie ist. Es dauert zwar noch ein paar Jahre, aber Versicherer müssen da halt auch mithalten und dementsprechend attraktiv für diese Leute sein, die aus anderen Ländern kommen und da ganz anderes kennen.
Ja, das haben wir jetzt schon ein paar Jahre beobachtet, ne, bei diesem Kampf um die IT-Kräfte, der ja schon begann, bevor es in allen anderen Branchen auch so knapp wurde. Wie man die denn nach Deutschland lockt, ich glaube, die Antwort ist da noch nicht gefunden. Ja, das mit der Unternehmenskultur, das ist natürlich kein versichererspezifisches Problem oder Phänomen. Ne? Und was ich in meinem Umfeld beobachtet habe, die nach außen kommunizierte Unternehmenskultur weicht halt häufig noch ab von dem, was nach innen gelebt wird. Jüngster Fall Energiebranche, wer das aufmerksam verfolgt, merkt, dass ich öfter aus dieser Branche in Beispiele bringe. Also großes Unternehmen nach außen hin, modern, flexibel, familienfreundlich, alles Mögliche. Männliche Führungskraft geht in Teilzeit, wird sofort von allen wichtigen Projekten ausgeschlossen und die Ebene darüber beschließt. Also für den war es das jetzt mit der Karriere. Der hat ja offenbar hier gar keinen Bock. Ne?
Ja, super.
Und sowas merkt man natürlich dann erst, wenn man in dem Laden drin ist. Und ich denke, da gibt es auch in jedem Unternehmen so eine mehr oder weniger große Diskrepanz zwischen der Außendarstellung und dem, wie es wirklich ist, je nachdem, welche Kräfte da wirken. Die Außendarstellung lässt sich natürlich gerade mit professioneller Hilfe vielleicht schnell noch gut hinbiegen, aber was dann dahinter steckt, das ist halt die eigentliche Herausforderung.
Da fällt mir gerade noch was zu ein. Und zwar hatten wir bei der Umfrage auch Kununu angesprochen. Das ist ja so ein Bewertungsportal. Und die haben unter anderem gesagt, dass Leute bei Suchen immer mehr darauf achten, was halt über dieses Unternehmen gesagt wird. Aber dass dabei nicht unbedingt die Unternehmen die beliebtesten sind, die nur positive Bewertungen haben, weil die Leute halt schon wissen.
Weil man dann misstrauisch wird, das kann
das
nicht stimmen wahrscheinlich.
Genau, ne? Sondern sie gucken tatsächlich auf die negativen, aber dann vor allen Dingen auch darauf, wie das Unternehmen selber auf diese Kritik reagiert. Also so ein Unternehmen, was dann so mit Plattitüden kommt, das finden sie halt auch nicht gut. Also die sind dann auch nicht beliebt, sondern die Antwort muss halt ehrlich wirken und nicht so Plattitüden sein. Also das haben die noch geschickt, fand ich auch sehr spannend. Also das, glaube ich, die Unternehmen vielleicht manchmal auch Bewerber für dümmer halten, als sie sind.
Das ist doch ein gutes Stichwort. Ja, also ich habe mich sehr gefreut, nach langer Zeit mit dir mal wieder einen Podcast zu machen. Danke dir dafür. Und wir bedanken uns natürlich auch bei Ihnen fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.